Hallo, mein Name ist Michael Ziegern.
Und mein Name ist Oliver Utesch.
Und gemeinsam sind wir die
Fotobuddies.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier bei die Fotobuddies. Lieber Olli, Podcast-Folge inzwischen
21.
Irgendwann hört man auf zu zählen, oder?
In den USA wären wir jetzt volljährig.
Oh, siehste, na also, dann können wir jetzt ja auch richtig böse Sachen machen.
So, nein, jetzt wird's schweinisch.
Jetzt wird's schweinisch. Nein, Quatsch. So, wir haben schön mal wieder einen Gast bei uns. Diesen Gast hatten wir auch schon mal. Ich sag mal, das ist der Asphalt-Cowboy aus dem Ruhrpott. Es ist der Klaus Helmich. Moin, Klaus.
Hallo, ihr beiden. Einen wunderschönen guten Morgen.
Moin, moin, Klaus.
Ist es morgens? 11.13 Uhr ist, glaube ich.
Am Wochenende, finde ich, kann man das ein bisschen strecken. Ne?
Also so zumindest habe ich hier noch einen Kaffee stehen.
Ja, ich meine Frühstückscola, das geht.
Gut. Na gut. Ja, Klaus, warum bist du heute mal wieder hier? Du hattest mir auf Instagram so ein Kurzvideo oder mir per WhatsApp ein kleines Kurzvideo gemacht. Da konnte man sehen, da sitzt du schön mit Beine hoch an der Hütte und mit einmal fliegt irgendwas von hinten weg. Also die Drohne, die du genutzt hast, und war also ein super Panorama. Ja, ich hatte erst gedacht, das ist Kanada oder sowas, aber das war es nicht. Das war wo?
Ja, das war leider oder gar nicht so weit weg, das war Skandinavien. Ich weiß nicht, ob man noch Südschweden dazu sagen darf. Ich sag mal, in dem Bereich von Vänersborg. Das ist so für die nicht kartenkundigen Zuhörer ja, ungefähr anderthalb Stunden nordöstlich von Göteborg.
Mhm, gut, da bist du auch mit dem Auto hingefahren?
Ja, genau. Also eigentlich war dieses Jahr, wie wahrscheinlich bei vielen anderen Zuhörern und auch bei euch anders geplant, was so die Urlaubsoption anging. Aber dann hat uns ja diese kleine Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Und deswegen, ja, ich wollte nicht unbedingt fliegen. Und deswegen, ich habe schon mal einen Roadtrip nach Schweden gemacht.
Ja.
Vor 3 Jahren, das ging ganz gut, komplett mit dem Auto, ein bisschen weiter südlich. Ja, das war eigentlich auch der Plan. Aber dann habe ich so ein bisschen Bammel bekommen. Weil im Frühjahr, ich weiß nicht, erinnert ihr euch? Ich glaube, Dänemark war relativ früh mit Grenzen dicht, als der erste Lockdown ausgerufen wurde. Ja.
Und Schweden waren ja diejenigen, die im Grunde genommen auf eine Herdenimmunität gesetzt haben und deswegen ganz schön in der Kritik standen, ne? Wenn ich das richtig erinnere.
Ja, ganz genau. Also deswegen habe ich mir hinsichtlich Schweden nicht so die Gedanken gemacht. Ich habe mein Domizil über Airbnb gebucht und da war ich ganz entspannt. Ja, und eine Woche vorher habe ich mich dann entschieden, diesmal mit der Fähre einen Großteil nach Schweden anzureisen, also quasi von Travemünde bis Malmö und von da aus dann den Rest wieder auf dem, ja, ich hätte bald gesagt, schwedischen Kontinent. Ja.
Warst du denn ganz alleine für dich einsam oder hattest du einen Kumpel dabei oder irgendjemanden?
Kumpeline, gibt es das Wort auch? Ich muss jetzt gerade lachen.
Natürlich.
Nein, ich habe, ja, gibt es auch. Ich habe eine gute Freundin mitgenommen, die kann mich ertragen. Ich habe ja, glaube ich, echt, schon mal anklingen lassen, dass ich auf solchen Trips, ja, eigentlich ist es kein wirklicher Erholungsurlaub. Ich weiß nicht, ich denke mal, ihr könnt das nachvollziehen.
Ja, du bist ja so ein bisschen Junkie, was Fotografieren und alles angeht. Ne? Aber das werden wir ja auch demnächst sehen können. Denn ich hatte auch gefragt, wo sehe ich das wieder, was du da Schönes machst. Und da machst du diesmal einen Mehrteiler draus, glaube ich, auf deinem YouTube-Kanal. Sehe ich das richtig? Oder planst du?
Das in der Tat, siehst du das vollkommen richtig, Micha. Wir haben ja zuletzt beim letzten Podcast oder auch einmal das Video, was wir auf deinem Channel gemacht haben, so ein bisschen darüber gesprochen oder ja, über Reichweiten von YouTube-Kanälen, um sein Herzblut, was man da reinsteckt, um den Content, den man vermittelt. Und meine eigentliche Herzensangelegenheit war ja, den Fotografen vor Ort Zeit zu sparen, um denen coole Fotospots an die Hand zu geben.
Ja. So ein bisschen Location-Scout.
Das mache ich eigentlich. Ne? Ja, ja. Ja, ganz genau. So wie du das halt auch mit deinen Fotowalks machst. Das ist ja im Prinzip nichts anderes, jetzt vielleicht ein bisschen regionaler.
Genau.
Dass du die Leute an die Hand nimmst und sagst, hey, schaut mal, hier und hier und hier. So kann man fotografieren. Ich glaube tatsächlich immer, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde, das ist eine gute Sache.
Weil ja, das hat vor allen Dingen auch, so holen. Das hat vor allen Dingen auch Mehrwert für die Leute, die dann den Kanal gucken, finde ich. Ne? Also die haben auch was davon. Gerade wenn man in Regionen unterwegs ist, die andere Menschen nicht so kennen. Also in meinem Fall natürlich Hamburg, vielleicht für alle Süddeutschen sozusagen, die mal eine Reise dann nach Hamburg machen und einfach die Region sich angucken. Und bei dir in dem Fall halt Schweden, ne? Also das ist natürlich ein wahnsinnig interessantes Land. Darf ich noch mal eine kurze Frage stellen? Du hast gesagt, du bist nördlich von Göteborg gewesen.
Das ist korrekt.
Wie hieß der Ort, wo du da warst oder wo ging es da los?
Also der nächstgrößere Ort oder einer der bekannteren Orte ist Trollhättan.
Ah, sehe ich
Kennt man, ich
gerade.
glaube, Saab hat da seine Niederlassung, genau. Und ich glaube auch Vattenfall. Ein bisschen weiter nördlich Vänersborg, das ist am Südzipfel dieses großen Sees.
Ja,
Das ist der
Vänern, ne?
größte
Heißt der
Schwedens
See?
übrigens. Der Vänern, genau. Und da war ich dann nochmal 40 Minuten am Westufer auf so einer kleinen Landzunge. Ja, einsamer ging es nicht.
Genial. Wäre auch was für mich, glaube ich.
Ja, ich wollte gerade mal fragen,
Und
Olli, du warst doch
vielleicht,
schon mal, wo warst du denn? Du warst doch auch schon mal da in der Ecke, ne? War das nur so ein Städtetrip mit deiner Frau? Ich weiß es gar nicht mehr.
nee, wir haben da mal eine Woche Urlaub gemacht, aber frag mich jetzt nicht mehr nach dem Ort, wie der hieß. Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir irgendwie knapp 6 oder 7 Stunden Auto gefahren.
Das geht aber noch.
Ja, bloß unseren Kater, den mussten wir komplett, den mussten wir so ein bisschen mit Tabletten ruhig stellen. Warte mal, bei mir ist gerade eine
Ja,
Katastrophe
wir hören es.
ausgebrochen.
Wir fahren aber wieder vorbei.
Scheiße, das Rot-Procaster ist aber auch gut, ne? Du hörst aber auch
Ja,
jeden
nimm.
Furz hier, Mensch. So ein Scheiß. Nee, wir waren da in so einer Hütte und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es cool, weil es so weitläufig war. Das beschreibt ja auch das, was du gerade erzählt hast, Klaus. Aber was mich so ein bisschen, ich hatte gedacht, da ist so ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr karge Landschaft. Und da, wo ich war, das war aber auch so ein bisschen Südschweden, da war es, also eigentlich sah es so aus wie in Dänemark so, ne? Also da hat man nicht so den Unterschied gesehen. Ich glaube, nachher, wo es in den Norden geht, wird es nachher so ein bisschen karger und ein bisschen interessanter. Vielleicht habe ich es auch mit Norwegen verwechselt. Ich bin ja nicht so ein Erdkundeass gewesen. Ich habe immer eine 5 gehabt. Schönen Gruß an meinen damaligen Lehrer, Herrn Stienroth. Du Sack.
Super. Und jetzt nimmst du schon nah an mir.
Ja, scheißegal, den habe ich gehasst wie die Pest. Der hat mich immer an die Tafel geholt und ich musste irgendwas erzählen. Und dann hat er mir immer gesagt,
Oh.
letzten 6. Und habe ich gesagt,
Gut.
ja, leg dich gehackt, verdammtes
Siehst du, und jetzt
Achsenkängurus.
machst du ihn lang, ne, wenn er mal nach Hamburg kommt.
So,
So, aber mal nicht vom Thema abschweichen,
nee.
Klaus. Schweden, wie viele Teile soll dieser Beitrag Schweden von dir aus bekommen? Was schätzt du und was wird uns da grob erwarten? Mach die Leute mal ein bisschen wässrig, dass die definitiv auf deinen Kanal gehen. Übrigens, der Kanal heißt Lichtbildidealisten, bevor wir vergessen, diesen Namen zu sagen.
Ja.
Ne?
Ja, genau, worum geht es? Also, um vielleicht gerade nochmal, wo wir kurz in Algorithmik abgeschwiefen sind, im Speziellen der Olli. Ja, dieses Mal, also der Hauptgrund, warum ich darin hinreisen wollte, war Wildlife-Fotografie. Ich wollte gerne Elche fotografieren. Und vor 3 Jahren habe ich es gründlich versemmelt, weil ich so nervös war, als ich dann Elch wirklich gesehen habe, dass ich die Brennweite und die Blendenöffnung nie ausgenutzt hat. Und das sah dann aus wie, ich sag mal, ein Elch in einer Radarfalle, so. Die Fotos sind mir zugeschickt, völlig verrauscht, völlig verpixelt. Hab ich, wird auch, ja genau, wird in einem der Videoteile auch eingeblendet werden. So, und dann habe ich mir überlegt, ja, eigentlich mache ich ja gerne diese Location Scouts, aber wenn ich nur bei oder für Elche ansitze, ist das relativ unergiebig. Dann hat man einen Spot. Also fahre ich mal ein bisschen anderes Konzept. Und deswegen, es wird wahrscheinlich ein Fünfteiler werden. Ich habe auch tatsächlich erstmalig in dieser Tja, in dieser Produktion oder in einem Urlaub mehr gefilmt als fotografiert. Weil so tatsächlich die exponierten Fotospots, die mich da jetzt so total gekickt hätten, wo ich gesagt hätte, da muss ich hin und da muss ich hin und da muss ich hin, wie ich sonst gerne mal habe, hatte ich da jetzt nicht. Also es war schön, es war knüste, ich hatte meine Ruhe. Ja,
Ja.
aber ich bin halt von 7 Tagen, ich glaube allein an 5 Tagen, jeweils 4 Stunden vor Ort im Unterholz rumgekraxelt, angesessen, natürlich auch früh morgens und spät abends, wo die lieben Elche
Ja.
schon, wenn sie dann mal rauskommen. Also ihr merkt, ich teaser ein bisschen an. Ich werde final nicht verraten, ob es geklappt hat. Ich habe 142 Gigabyte produziert in einer Woche, hauptsächlich tatsächlich Videomaterial. Und ja, die Serie heißt The Sweden Diaries, die Schweden-Tagebücher, so habe ich das genannt. Und es ist im Prinzip, ja, es soll so ein bisschen Bock machen zu reisen, sage ich jetzt einfach mal. Es fängt
Ja.
damit an, kennt jeder Fotograf, jeder Videograf. Was nehme ich denn jetzt überhaupt an Equipment mit
Ja,
und
den
was lasse
Teil
ich
habe ich
zu
gesehen.
Hause?
Das habe
Der
ich
war
mir auch
schon bei dir
schon,
drauf.
das habe ich mir
Genau.
auch schon angeguckt, ja.
Genau,
Ja.
und da ich ja selbst Anreiser war, hatte man aus Versehen mal kein Gepäcklimit, das war schön. Heute ist der zweite Teil online gegangen. Da habe ich dann eigentlich wirklich mal den Reiseweg mit der Fähre so ein bisschen dokumentiert und meine
Ja.
Erfahrung und halt auch eine Konklusion für mich gezogen, dass ich die Fähre nicht mehr bemühen werde, weil mir einfach viel zu viel Zeit, draufgegangen ist. Also man muss mindestens 10 Stunden plus pro Strecke kalkulieren, weil die Fähre dümpelt halt 9 Stunden auf dem Wasser plus frühzeitig anstellen. Und da wäre ich lieber wieder durchgefahren, wie ich es schon mal gemacht habe.
Aber ich will also auch nicht zu viel verraten. Heute Auto und so. Brücke ist definitiv schneller als Fähre?
Definitiv. Ja, du wirst, also ich schätze mal grob 5 Stunden auf einer Strecke sparen. Ja.
Preislich macht das, glaube ich, keinen großen Unterschied, oder?
Fähre ist genauso teuer,
du hast ja Brücke, musst du auch bezahlen. Teurer.
Ja. Bei der Fähre hast du halt auch
noch... Lass es jetzt mal ein Huni sein vielleicht.
Ja, bei der Fähre hast du halt auch noch so ein bisschen dieses Entertainment-Programm, diese Tour von, was hattest du gesagt, von Flensburg nach Göteborg war das, ne?
Nee, von Travemünde nach
Malmö. Travemünde nach Malmö.
Ja, das ist ja schon eine lange Strecke,
ja. Das ist eine lange Strecke, ja. Aber wenn du zum Beispiel die
in der Tat 9 Stunden Fahrzeit.
Wenn du die Göteborg-Tour nimmst, dann ist das eher so ein Partydampfer, ne? Also von, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so ist, aber vor Corona war es so, dass da echt so Kegelclubs und Fußballvereine einmal kurz hin und zurück gefahren sind und haben da ein bisschen Party an Bord gemacht. Ich will mich da nicht ausschließen.
Ja. Cool.
Nee, also ja, hier da war das relativ absurd.
Ja?
Absurd, es war auch Sauna, Wellnessbereich also auf der Fähre, hin war eine Nachtfahrt, das war alles zu. Ich habe zum Glück eine Pulle Wasser mit in die Kabine genommen, also ich wäre fast verhungert, verdurstet, ging noch, ich konnte da nichts kaufen, zum Auto durfte ich auch nicht zurück, das war schon abenteuerlich. Aha. Und bei Abbeginn, Betritt der Fähre gab es kein Corona mehr auf der Welt. Das fand ich auch ein bisschen befremdlich.
Ach was.
Aber wie gesagt, Details gerne in dem Video. Wie geht's weiter? Es wird 5 Folgen geben. Folge 3 und 4 werden sich dann mit dem Main-Topic wirklich beschaffen. Da nehme ich den Zuschauer einfach mit auf meinen langen, steinigen Weg zur Elchfotografie.
Ja.
Zu unwirtlichen Zeiten.
Was mich jetzt nochmal interessiert, Klaus, du hast gesagt, du hast eigentlich mehr gefilmt als fotografiert. Was hast du denn da speziell eigentlich genau gefilmt? War das eher so dann B-Roll und Landschaftsaufnahmen oder hast du echt so deine Tour an sich so gefilmt? Oder war das irgendwie 50-50?
Nee, das grobe Konzept war wirklich so ein bisschen über die Schulter schauen, behind the scenes, wie ist der Trip gelaufen? Also immer da, wo ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich mit Spiegelreflex gedreht, also mit einer Z6 im Vollformat. Der Look, den finde ich einfach geil mit der Freistellung. Wenn ich Zeit hatte, damit auch B-Roll.
Ja, und Drohne wahrscheinlich.
Ne? Nutzt sich da.
Genau. Drohne lohnt sich also doch in Schweden total, oder?
Ja, absolut. Also Drohne und GoPro, wenn ich das große Zeug nicht mitnehmen wollte, genau, also diese drei Geräte damit habe ich produziert. Drohne lohnt sich absolut. Die sind auch noch relativ entspannt, was jetzt so Flugverordnung geht und so weiter und so fort. Nicht so wie in Deutschland. Ja, war allerdings sehr windig. Genau, also mit diesen drei Zuspielern. Und ich habe meistens dann immer Statements an verschiedenen Orten gegeben. Also quasi meinen Tag so ein bisschen wie ein digitales Tagebuch. Deswegen auch das Sweden Diaries im Prinzip.
Ja. Cool. Und hauptsächlich hast du fotografiert mit was? Mit deiner normalen Nikon? Welche hattest du? Die 7?
Ja, 850, das ist ja auch wieder eine Bausche. Genau, also die 850, das ist eigentlich gerne eine Kamera, die ich für die Landschaftsfotografie nehme, weil wegen dem Spiegelklasten kommt sie mir robuster vor als so eine Z6 oder eine Z7. Allerdings, das ist eine ganz aktuelle Entwicklung, vertraue ich dem Gerät nicht mehr ganz. Ich habe jetzt bei den letzten Hochzeitsreportagen, dass ich immer so eine gewisse, bei manchen Bildern, ja, ihr wisst es ja selber, man guckt 100% und ganz viele Bilder bei der Reportage sind nicht knackscharf. Und man sucht ja immer bei sich selber, aber Belichtungszeit fokussieren kann das alles nicht sein. Tatsächlich ist meine Erfahrung, wenn man zum Beispiel einen 24-70 auf der 850 drauf hat, Kehrwert der Brennweite, so grob, dass man nicht verwackelt, kann ich bei meiner 850, bin ich nicht in der Lage zu halten. Also ich muss mal, um safe zu sein und keine Verwacklung zu haben, eine 200stel belichten.
Das fiel mir aber bei der 810 auch schon auf, ne, Olli, bei dir glaube ich auch.
Echt,
ne?
Okay.
Was hat die 810? Die hatte
36 Megapixel.
Genau, ne? Ja. Olli? 36. Ja. Und die 850 hat, glaube ich, noch mehr, ne?
Die hat, glaube ich, 42.
Die hat 50, hat 46, genau.
46,
und das macht mir aktuell Stress. Also im Moment tendiere ich wieder, Spiegelreflex abzustoßen und halt auch die Reportagelinsen auf die Z-Linsen umzustellen. Aber das gehört jetzt nicht hin. Also,
ja, Klaus, Frage, nee, doch, das können wir ruhig thematisieren. Also für einen Fuffi würde ich sie nehmen.
Ich biete dir 60. Hätte dann auch noch einen 24-70F und einen 70-200F.
Ja, dann machen wir einen Huni.
Vielleicht einen Bandepreis.
Dann machen wir einen Huni.
Ja? Ja, ich will dich jetzt auch nicht ausziehen.
So. Gut, also Deal. Michi ist raus.
Ja, gesagt
Michi
ist gesagt, schon, ne?
Also perfekt.
Nein, gut.
Da sagt er, ja, nein, genau. Was nein? Ist schon nein. Gebongt jetzt. Wir haben auch ein paar Hörer jetzt als Zeugen. Oh. Also was ist denn los mit euch?
Nein, Klaus braucht wieder ein neues Motorrad. Der wird doch jetzt nicht sein Geld verschenken. Also.
Nein, gut, okay.
Also, ich brauche vor allen Dingen das 2470 und 70200Z. Und da bist du jetzt in der Anschaffung mal eben bei 4 Mille, ne?
Ja, ich weiß.
Wenn ich dann wirklich als Reportagelinsen auch darauf umsteige. Aber ja. Ich habe gestern halt auch eine Hochzeitsreportage gemacht und im Lowlight-Bereich dann die 1,4er Objektive genommen mit der Z6 und das ist wie geil. Also ich glaube, mit dem letzten Firmware-Update, dem 3.0er ist das, glaube ich, gewesen, hat sich der Augenautofokus, da ist Nikon echt nochmal ein bisschen besser geworden, weil Sony ist da ja einfach weiter vorne, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Großartig, bei fast kompletter Dunkelheit hat die Gesichtserkennung noch gepackt und das war so ein entspanntes Fotografieren. Ja, ich habe halt immer nur Schiss, weil nur ein Kartenslot drin ist. Ich schreibe ja immer gerne doppelt bei so, ich sag mal, Payjobs bei Reportagen. Ja.
Wenn du deine Reportage machst, ja, wenn du deine Reportagen machst, wie oft videografierst du auch dabei? Oder eigentlich fotografierst
gar
du
nicht. Nur, ich fotografiere nur. Ja. Meine Erfahrung, und das ist auch mein Tipp an Leute, die sich an Hochzeitsfotografie ranwagen, einer, der leicht gut beides bedienen kann, der sollte in den Zirkus gehen und würde mehr verdienen. Also ich glaube tatsächlich, dass man entweder die eine oder die andere Profession professionell abliefern kann, einfach aufgrund vom Stressfaktor.
Ich glaube, es gibt in der
Gut, ich bin derjenige, der beides macht.
Echt? Okay.
Ja.
Wer mir persönlich, also bitte nicht angegriffen fühlen, mir wäre es zu stressig,
ich weiß aber,
beides
was du
parallel hinzukriegen. Ja. Weil ich finde, Hochzeitsfotografie, mehr geht nicht. Das ist das Ende der Fahnenstange, weil da geht nichts, wenn was in eine Buchse geht, das kannst du nicht wiederholen. Und das ist so der Punkt. Ich würde mir da nicht noch eine technische Baustelle aufmachen wollen, aber meine ganz persönliche Meinung ist das eher.
Aber ich habe halt den Vorteil, wenn ich sowas mache mit den Hochzeiten, dann kriegen die von mir immer ein Videofilm, also ein Film. Ich fotografiere natürlich viel mehr, als dass ich videografiere, aber ich mache zum Beispiel keine Fotobücher. Diese Nachbearbeitung, die spare ich mir. Okay. Und ich sage zu den Leuten von vornherein, ihr kriegt, hier gebt mir eine Festplatte, ihr kriegt alles an Film und Bildmaterial. Ich bearbeite die Bilder dann ja auch schon und dann kriegen die das so mit. Und dann schneide ich halt einen schönen Film für die zusammen. Ich glaube, im Hintergrund läuft ein Handy, ne?
Nein, wieder mal überhaupt nicht.
Der Lieber.
Das war ein Irrtum.
Micha, wie machst du das mit dem Film? Baust du dann wirklich eine Kamera auf, die durchläuft? Weil du musst ja auch immer noch wechseln und an andere Locations mitnehmen. Oder,
also nein, also schon Punkt, wirklich also Punkt weil, eins, okay. Entweder machen wir das zu zweit und ich habe noch einen richtigen Kameramann dabei. Oder ich sage, pass auf, jetzt diese Szene, die mache ich jetzt videografisch und die andere nicht. Wenn ich zum Beispiel draußen schönes Wetter habe, das war auch bei meiner letzten Hochzeit so, die ich gemacht habe, habe ich so eine kleine Schiene, die kommt bei mir oben drauf auf die Kamera und da ist meine GoPro dabei. Und wenn die zum Beispiel direkt an der Trauung sind und das hatten die draußen gemacht, das war eine schöne Traurednerin, dann fotografiere ich gleichzeitig und gleichzeitig nimmt aber die GoPro auch auf.
Klar,
das heißt, dann
da, von der Kamera.
Genau, definitiv nichts verpasst und ist bei mir ein bisschen einfacher gehalten. Ich bin auch absolut nicht der Profi, wie du das bist, der den Blick dafür entwickelt hat, das zu machen. Das mache ich halt für Freunde, das mache ich nebenbei und das kommt halt sehr, sehr gut an und deswegen mische ich das.
Ne? Schön, definitiv, das glaube ich.
Ja, jetzt kommen wir aber zur nächsten Frage und das ist nämlich das Interessante, deswegen habe ich dich auch gefragt, machst du auch Video oder nur Foto? Und ich kenne so viele Leute, die haben eine Kamera, eine richtig teure Kamera und wenn man sich mit denen unterhält, dann sagt man dann auch, Mensch, was hast du denn damit schon Schönes gemacht und welche Videos hast du damit gedreht? Ja, nee, gar nicht, ich habe die nur zum Fotografieren benutzt. Jetzt ist die Frage, warum gibt es keine Kameras, die rein nur fotografieren, so wie es ja früher der Fall war? Es gibt nur eine Marke, die ich jetzt vor kurzem kennengelernt habe, das ist diese Leica. Und da gibt es ein Modell, das heißt Leica.
Warte mal, Michi. Du hast vor kurzem erst die Marke Leica kennengelernt. Merk selbst, ne?
Live anfassen, ne? Also Leica kennt man ja schon lange, aber ich sag mal, dass ich damit mal richtig arbeiten durfte. Und ich muss sagen, ich finde das gar nicht mal so schlecht, denn wenn ich mir vornehme, rauszugehen, hätte ich gerne eine kleine, kompakte Kamera. Wir hatten zum Beispiel mal die, wie hieß die, Ricoh R3. Und, ganz genau. Die hätte eigentlich keine Videofunktion haben müssen. Wenn das eine reine Fotokamera gewesen wäre, vielleicht wäre sie ja noch günstiger gewesen. Jetzt ist die Frage, wäre das sinnvoll, wenn Sony, Nikon, Canon auch mal eine Kamera rausbringt, die nur zum Fotografieren gedacht ist? Oder ist es blödsinnig?
Sehr gute Frage. Ich glaube, wenn ich da mal kurz so ein bisschen meinen Senf dazu geben kann.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass wir gerade zwei Kameras auf dem Markt haben, relativ frisch, die vielleicht genau das sind. Das ist einmal aus meiner Sicht die Canon R5, die, wie ich finde, wahrscheinlich wirklich rein für Fotografen gemacht ist, wo es die Videofunktion on top gibt. Canon hat, glaube ich, nur den Fehler gemacht, mit der Videofunktion absolut punkten zu wollen. Und
Ja.
das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber rein fotografisch ist das, glaube ich, die Kamera, die du meinst. Also das ist eigentlich eine Kamera, die, glaube ich, eher sich an Landschaftsfotografen richtet, die wirklich gute Ergebnisse mit ordentlich Megapixel erzielen wollen. Und parallel dazu die Sony A7S Mark III ist aus meiner Sicht jetzt eine reine Kamera, die für Video ausgelegt ist, weil sie halt zum
Das
Beispiel
stimmt.
nur 12 Megapixel hat, aber absolute Killer-Features, was das Filmen angeht, wie zum Beispiel 4K mit 120 Frames. Das bietet ja momentan keine andere Hybridkamera an,
Genau,
also die
richtig,
fotografieren
ja.
und videografieren kann, ne? Also ich glaube, dass es da schon tatsächlich solche Kameras gibt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade bei den Kameras, die jetzt so die letzten Jahre auf den Markt gekommen sind, so wie die A7 Mark III, dass die beides haben, einfach weil sie es können und weil es nicht viel mehr Geld kostet. Also ihr könnt mich da gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege.
Ja, ich weiß nicht, Klaus, was meinst du? Ist, wenn man angenommen aus einer kompletten Kamera die komplette Videofunktion rausnimmt, was ja auch viel im Menü an Aufwand ist und alles Mögliche, dann müsste die Kamera doch eigentlich wesentlich günstiger werden, oder nicht? Denn du kannst ja scheinbar auf
Ich
Videografie
glaube, das ist
verzichten.
genau, ich glaube, genau das ist der Knackpunkt nach meinem Dafürhalten. Die soll ja nicht günstiger werden. Also ich glaube tatsächlich, das ist Marketingstrategie von den Herstellern, um uns Benutzern oder auch vielleicht Leute, die anfangen zu fotografieren, ja, suggerieren, guck mal hier, die eierlegende Wollmilchsau, die kann nicht nur fotografieren, sondern auch videografieren. Kauf die. Also ich halte es wirklich ein bisschen das ist eine Marketingstrategie meiner Meinung nach, so ähnlich wie, ihr wisst es selber, Saturn Mediamarkt, wenn ihr ein Prospekt aufmacht, das Erste, was immer ganz groß gehypt wird, sind die Megapixelanzahl. Wie groß aber der Sensor ist, also dass man den Pixel-Pitch sich mal einen Eindruck macht, was ja viel, viel wichtiger ist, da findet ihr keine Angaben drüber. Und so ähnlich, glaube ich, ist das mit der Videofunktion. Also ich wäre auch sofort dabei. Aber wie der Olli gerade schon sagte, es gibt ja auch Panasonic zum Beispiel als Hersteller, geht ja auch so ein bisschen den Weg. Ähnliche Modellbezeichnung, ich bin ja jetzt auch nicht sattelfest, tatsächlich aber so, dass das ein oder andere Modell eher sich an die Videoanwender wendet und natürlich auch noch ein bisschen fotografieren kann oder tatsächlich eher gerade wie bei der Canon jetzt auch, dass der Schwerpunkt auf der Fotografie liegt und das Video, ja, ich glaube, wir werden das nicht loswerden. Also ich glaube, das wird uns weiter ereilen, denke
Ja.
ich.
Wobei ich
Und ich
finde es
weiß,
aber,
bei
wie
der
gesagt.
Z-Serie bei Nikon ist es so, dass die. Ich sag, bei der Z-Serie bei Nikon ist es ja auch so, dass man sagt, wenn man Schwerpunkt Film setzt, eher die Z6 als die Z7. Weil ich glaube tatsächlich, das Rauschverhalten einfach im Video auch besser ist und es auch noch, ich glaube, ich bin da jetzt nicht 100% sattelfest, aber was auch FPS angeht, bei verschiedenen Auslösungen, die da noch wirklich breiter aufgestellt ist.
Ja, die 7S Mark III ist ja echt auch ein Lowlight-Monster, weil sie nur 12 Megapixel hat. Das ist genauso wie du sagst, Klaus. Also je weniger Megapixel, denke ich einfach, desto besser ist es damit wirklich auch im Lowlight-Bereich zu filmen, weil einfach das
Genau.
Rauschverhalten, wie du schon sagst, bei 36, 42 Megapixel, das haben wir ja erlebt, oder auch du mit der 850, größere Megapixelanzahl rauscht einfach einen Tick mehr. Es ist zwar auch schärfer, wenn man es nachher so ein bisschen runter skaliert, aber das Rauschverhalten nimmt definitiv mit den Megapixeln zu. Das kann man nicht wegdiskutieren.
Ja, aber trotzdem stellt sich mir
Genau
persönlich
das.
die Frage, warum jetzt so viele Leute ja mit diesen Kameras gefüttert werden, obwohl sie ja eigentlich, und das habe ich eben festgestellt, wir waren ja in Frankfurt beim Fotowalk, da haben wir uns auch über Kameras unterhalten und da hieß es auch, nö, ich will die Videografie gar nicht. Ich habe die Kamera ja halt nur. Und ich glaube, es wäre schlau, dass mal irgendein Hersteller sagt, pass auf, ich habe hier eine reine Fotomaschine entwickelt, nur für euch und nimm alle tollen Sachen, die man sonst so haben kann, da rein und halt zum angemessenen Preis. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Marktlücke sein könnte oder nicht, aber ich bin der Meinung, ja. Also.
Ich bin da nicht ganz deiner Meinung, glaube ich. Ich denke, dass die Fotofunktion in den Kameras, die beides können, ja nicht schlecht ist. Also das ist ja nicht eine Schwächung, wenn du eine Videofunktion mit in eine Kamera einbaust. Das ist natürlich, wie du schon sagst, vom Menü her, man hat ein paar mehr Seiten, ja, bin ich bei dir, aber die Fotofunktion bleibt ja die gleiche. Und warum solltest du denn was rausnehmen aus einer Kamera, was sie ja kann? Verstehst du?
Ja, vielleicht, um es günstiger zu machen, um anders aufzubauen. Ich weiß nicht technisch, wie das...
Vielleicht ist ja vielleicht ist ja genau das der Punkt. Vielleicht, also ich habe auch null Ahnung, ob das technisch ein Aufwand ist, aber vielleicht, wenn Apparat filmen kann, vielleicht ist der, also kein großer Aufwand, dass er dann auch knipsen kann und umgedreht. Also dass es die Entwicklungsarbeit gar nicht wert ist, eine Funktion rauszunehmen, aber das vermag ich nicht zu sagen.
Vielleicht ist aber wäre vielleicht mal interessant. Einfach so,
dass man. Ich meine, schön wäre ja wirklich, Micha, also ich würde dich da auch in jeder Form unterstützen, wenn irgendein großer Hersteller auf dich hören würde. Ich sehe die Chance da relativ gering. Also der Gunter Wegener versucht es ja immer wieder bei Nikon und ab und zu findet er ja Gehör. Wir kleine Krauter denke ich eher weniger. Zum Beispiel so eine Sache, die auch Martin Krolop einfach anmerkt, vollkommen zu Recht, ist in den Nikon-Menüs in der Z-Serie die automatische Gesichtserkennung. Oder Augenerkennung, der Augenautofokus. Um den einzustellen, muss ich, also oder der, ich sag mal, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich in der normal fotografiere, habe ich immer einen Einzelfeldfokus. Ich will kein automatisches Fokus-Messfeldwahl haben. Ich will nicht die Kamera entscheiden lassen, wo sie die Schärfe hinsetzt im Bild, gerade da, wo der beste Kontrast ist.
Ist bei mir genauso.
Ich will halt den. Und dann hat Nikon, ich sag mal, wirklich den genialen Schachzug gemacht, dass der Augenautofokus nur dann an ist, wenn ich das automatische Messfeld anstelle. Und warum muss das so sein? Das ist einfach nur eine Softwaregeschichte. Warum kann man denn nicht den Augen-AF auch in das Menü bauen, wo man auch einen Einzelfeldfokus hat? Das ist einfach nur eine Programmierungssache. Und da regen sich ja so viele User bei Nikon aus, da passiert nichts. Deswegen, Micha, also das wird ein Kreuzzug, aber unseren Support hat er, ne?
Ja, absolut. Wobei Nikon, fällt mir gerade ein, jetzt, das ist aber schon ein paar Takte her, ich glaube 5, 6 Jahre, Nikon hat mal eine Kamera rausgebracht, die Nikon DF hieß die, glaube ich. Die sah auch sehr aus wie eine alte Nikon F-Kamera. Schweineteuer. Ne? Genau. Ja, genau. Und die war richtig schweineteuer und hat, glaube ich, auch keine Videofunktion. Aber die hat wahrscheinlich, aber da hat Nikon, glaube ich, ein bisschen Blödsinn gemacht. Das haben die nicht hingekriegt. Fällt mir jetzt gerade eben im Hintergrund ein, weil ich ja früher immer ganz viel gelesen habe.
Die ist auch relativ sang- und klanglos vom Markt wieder verschwunden.
Ja, genau.
Also, richtig. Ja, richtig, genau. Die war so ein bisschen auf Oldschool getrimmt, so ein bisschen.
Genau, aber hat irgendwie nicht den Nerv getroffen. Genau, aber hat nicht den Nerv getroffen, scheinbar.
Ich glaube dass Leica, weil du ja gerade sagst, das ist ja die Leica M, die einfach auf die Videofunktion so ein bisschen verzichtet. War richtig, ne? Habe ich die richtig verstanden?
Ja, die M war das.
Ich glaube, Leica ist auch, die fahren irgendwie im anderen Boot. Also ich habe das Gefühl, dass alle, wenn man das mal so mit dem Bild im Boot mal weiterspinnt, ich glaube, dass Nikon, Sony, Canon und so, die sind alle auf dem gleichen Kutter unterwegs. Und dann gibt es so diese Luxusjacht, die irgendwie vor Monaco rumschippert und das ist halt Leica. Und die können halt machen, was sie wollen. Die haben die Chicks an Bord, die kriegen, weißt du?
Die haben ihre Enthusiasten, die das auch so zelebrieren, damit zu führen. Auch mit diesem Messsucher und so weiter.
Ja, eben. Also ich glaube, das ist einfach auch unterschiedliches Zielpublikum, was da angesprochen wird.
Ja. Na gut, aber mir wäre das eben zu viel Geld, ne? Denn ich bin ja auch gerne einfach raus, habe eine kleine Kamera in der Hand, die in der Tasche verschwindet und ohne viel Schnickschnack, am besten nur die 3, 4 Einstellungsmöglichkeiten und los. Also sowas Simples hätte ich gerne und das vielleicht noch für einen kleinen Geldbeutel. Ja. Würde ich mir wünschen. Wollte ich vielleicht nur mal anbringen.
Und als nächstes haben wir dann tatsächlich Smartphones, die nur telefonieren können.
Hä? Ja, das wäre
geil.
Ohne Internetzugang. Das wäre natürlich super. Dann bist du nichts mehr abgeschirmt hier.
Apropos Olli. Hier im Wasser schippern. Wasser, ich versuche gerade eine Brücke zu bauen zu einer Frage, die wir bekommen haben.
Ja.
Thema Wasserzeichen. Und zwar hat mir M. Bauer, ich weiß gar nicht, was sein Vorname ist, hat mir eine Nachricht geschrieben, wie wir dazu stehen, Wasserzeichen. Braucht man sowas eigentlich in Bildern? Ist das sinnlos, weil mit so ein paar Klicks wäre das eigentlich heutzutage in Lightroom und Photoshop relativ schnell entfernt. Welchen Sinn haben Wasserzeichen eigentlich? Benutzt ihr sowas, wenn ihr Bilder online stellt?
Klaus?
Soll ich mal anfangen? Weil ja. Er mich ja noch überlegt, scheinbar.
Ich kann mir die Frage also, sonst auch selber beantworten. Das ist nicht so schlimm. Also, wenn ihr nicht mehr mit mir reden wollt,
sag die Frage, ob du dir die richtig beantwortest, das ist die Frage. Also, lustigerweise habe ich genau zu dem Thema, ich sag mal, vor ein paar Monaten ein Video gemacht. Gerne auch nochmal, liebe Zuhörer, reinklicken. Da geht es genau um die Thema, um das Thema Wasserzeichen. Ich fasse mal meine jetzige Meinung kurz zusammen. Als ich angefangen habe, engagiert zu fotografieren, mussten alle meine Bilder ein Wasserzeichen haben. Weil nicht, dass ein böser Bilderklau mit meinen Bildern gemacht wird und was nicht alles. Das habe ich dann aber irgendwann ganz schnell sein gelassen. Und ihr merkt schon, wo meine Meinung jetzt geht. Mhm. Wer bin ich denn? Das ganze Welt ausgerechnet mein verschissenes Bild klauen will und damit reich wird. Da muss man echt mal die Kirche im Dorf lassen. So. Und in Deutschland haben wir zumindest die Rechtslage, der hat alle Bildrechte. Und wenn man ein RAW hat, wo die Exifs reingeschrieben sind, ja, und das wirklich mal zum bösen Bilderklau kommt, dann hat man rechtlich, glaube ich, immer noch eine ganz gute Geschichte. Und es gibt ja auch Plattformen, die danach suchen, ob mit deinen Bildern Schindluder getrieben wird. Ja, und wenn man so, also mir ist wirklich mal was passiert, ein Bild von mir war mal auf irgendeinem Gomera-Reiseführer, Online-Reiseführer. Ich finde, dann sollte man auch erstmal die Kirche im Dorf lassen. Ja, das ist nicht richtig, aber mein Gott. Dann kann man nur erstmal anschreiben und sagen, ich habe gesehen, ihr habt mein Bild genommen, nehmt das bitte raus oder nehmt hier eine Gebühr von so und so viel in Kauf und überweist mir die bitte, bevor man jetzt anwaltlich dagegen vorgehen muss.
Klaus, wie hast du das festgestellt, dass das Bild verwendet worden ist? Wie hast du das rausbekommen?
Es gibt einschlägige Online-Plattformen oder ich sag mal auch Anwaltskanzleien, die verdienen dann halt, wenn ein Verfahren gemacht wird. Ich habe die Namen jetzt nicht parat. Da kannst du dann, also du musst im Prinzip die Bilder, nach denen du gucken willst, online stellen, den hochladen und die haben dann irgendeine Suchmaschine, wo dann im www abgeglichen wird, ob denn dann diese Bilder irgendwo zu finden sind.
Okay.
Das kann man machen. Ich finde es halt teilweise auch schwierig, weil manchmal, wenn man, ich weiß es auch bei Facebook, wenn du da veröffentlichst, wer weiß, welche Unterseiten noch mit dranhängen. Ne? Und ich sag mal, jedes Land hat ja auch ein anderes Bildverwertungsrecht. Also das ist jetzt schon sehr, sehr, sehr kompliziert. Also ich glaube, ich würde da ein stinkig werden, wenn jetzt wirklich irgendein Bild mal auf der Titelseite der Vogue ist und ich dafür nichts gesehen habe. Aber
ich hatte tatsächlich.
Und auch nochmal, und dann höre ich auch.
Ja, erzähl erst mal weiter zu Ende.
Ja, ich wollte einmal ganz kurz abschließen und dann denke ich mir auch manchmal, welch kunstvolle Wasserzeichen der ein oder andere Fotograf in sein Bild reinmalt. Wunderschön. Da geht es dann aber mehr um die kalligraphische Handschrift als um das Bild. Also ich sehe dann teilweise gar nichts mehr vom Bild. Das lenkt mich ab. Und die Bilder werden ja auf den sozialen Medien meiner Meinung nach auch immer im Kontext gepostet. Das heißt, wenn der Michael jetzt ein Bild postet, sehe ich es ja. Es ist dann auf Michaels Facebook- oder Instagram-Account. Das heißt, ich weiß ja in der Regel auch, wer der Fotograf ist. Also Punkt. Mein Statement ist, Wasserzeichen braucht kein Mensch.
Ja, doppelt gemoppelt. Ich habe tatsächlich auch einen Bilderklau erlebt von einem meiner Fotos. Und zwar war das, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Das war ein Bild von der Queen Mary II, wie sie in Hamburg unter feuerrotem Himmel am Hafen gelegen hat. Und diese Situation haben tatsächlich da viele Fotografen fotografiert, weil es natürlich auch sehr toll aussah. Und ich habe dann ein Bild auf einer irgendwie chinesischen Seite als Wallpaper gefunden. Das war aber tatsächlich ein Zufall, weil ich selber nach Wallpapern gesucht habe. Und dann habe ich exakt das Bild gefunden mit den gleichen Sensorflecken, die ich nämlich damals nicht weggemacht habe. Da habe ich mir gedacht, geil, meine Sensorflecken werden jetzt zu Wasserzeichen. Aber Fakt ist, ich habe dann mich darüber geärgert ein kleines bisschen. Die haben vor allen Dingen auch eine Gebühr dafür genommen, war jetzt nur so ein kleines bisschen an Kohle, was sie da haben wollten. Aber die haben, man kennt das ja, Mikromanagement und auch dieses Geldverdienen mit kleinen Centbeträgen, da macht es ja dann die Masse. Hat mich ein bisschen schlau gemacht und da war genau das, was du auch sagst, Klaus. Da hieß es dann, ja, du kannst natürlich einen Anwalt beauftragen und kannst versuchen, das geltend zu machen. Aber die Frage ist, ja, in China jemanden irgendwie eine Mahnung zu schicken. Wie groß sind die Chancen, dass du da an deine Gebühr kommst? Also ich weiß nicht, ob man dann an den Haag, an den internationalen Gerichtshof gehen muss und dann irgendwie, ich habe keine Ahnung. Also mir war es letztendlich.
Die werden sagen, schön, Herr Ute, statt Sie uns bemühen damit. Wir werden tätig. Wir werden.
Richtig.
Also die Frage ist ja auch, wo ist der Gerichtsstand bei so Geschichten? Ne?
Ja, klar. Ja. Ich habe dann auch eine kurze Zeit mal, als das ist echt schon sehr, sehr lange her, als das losging mit den Wasserzeichen, als da jeder eins reingeballert hat, habe ich dann das auch mal mir überlegt und habe mal eins reingepackt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube auch, dass es Schwachsinn ist, weil heutzutage wirklich Lightroom oder auch Photoshop das so perfekt wegmachen, dass ich sage, es braucht kein Mensch. Wie du schon sagst, künstlerisch, ja, mag toll aussehen, dass man sieht, dass das Bild von einem ist, aber ich bin da völlig bei dir. Du postest es ja in deinem eigenen Kanal und dann sieht ganz man genau, ja, dass das Bild von dir kommt.
Ja.
Wo ich finde, dass es Sinn macht und jetzt kommt ein Punkt, wo ich auch tatsächlich Wasserzeichen verwendet habe mal. Ich habe eine Firma fotografiert, habe da ein paar, wer klickt da von euch in die ganze Zeit?
Ich nicht.
Klaus, hast du einen nervösen Finger?
Nein. Also ich hab meinen Reißverschluss auf und zu gemacht. Ich dachte, das hört man nicht.
Mit Druckknöpfen.
Also nochmal.
Also habe ich auch ein gutes Mikrofon.
Top, wirklich. Mhm.
Ja, Hände sind in der Tasche wieder.
Verstanden. Ich habe tatsächlich Wasserzeichen verwendet und zwar habe ich eine Firma fotografiert und habe natürlich denen die Bilder zur Verfügung gestellt und habe dann auch eine Rechnung gestellt. Und Ich weiß, dass manche Firmen sich da auch ein kleines bisschen manchmal Zeit lassen mit dem Bezahlen und habe denen so eine Online-Galerie mit Lightroom erstellt, wo ich ein richtig fettes Wasserzeichen komplett über das ganze Bild gepackt habe und habe Probe drüber geschrieben oder irgendwie so Testfoto oder so, sodass man das auch wirklich nicht wegmachen konnte und habe dieses Wasserzeichen, das kannst du ja bei Lightroom so einstellen, dass du es mit einem Klick wieder weg hast. Also ich weiß nicht, ob ihr die Funktion kennt. Du machst eine Online-Galerie, stellst die online für die Kunden zur Verfügung und haust überall so einen riesen Text drüber, den du mit einem Klick nachher wieder wegmachen kannst. Und hab tatsächlich erst diese Galerie freigegeben, als die Rechnung bezahlt worden ist. Das ist eine
logische Konsequenz.
Genau, das war für mich einfach so ein kleines Ding. Wenn die Bilder verwenden wollen für ihre Homepage, dann kriegen sie erst das komplette Foto, wenn die Rechnung bezahlt ist. Also das war, glaube ich, ein Bereich, wo Wasserzeichen Sinn machen aus meiner Sicht. Mhm. Aber wenn ich jetzt in irgendeinem Flickr 500 Pix oder sonst irgendwas da reinschreibe, Graf von Monte Cristo Fotografie, muss, glaube ich, nicht sein und braucht kein Mensch.
Habe ich auch nie richtig gemacht. Nee. Ich habe das mal selber ausprobiert, weil irgendwann habe ich es gesehen, die anderen machen das auch. Da habe ich das bei 5, 6 Bildern oder 10 Bildern gemacht. Aber habe ich gesagt, komm, was soll der Aufwand? Und wie gesagt auch, jeder weiß, die Bilder sind von mir und fertig. Ne?
Ja, richtig.
Gut.
Michi, aber von M. Bauer ist noch eine zweite Frage gekommen.
Ja, eine ganz gute Frage. Und da habe ich mir auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und zwar fragte er gerade bei den YouTube-Videos, warum gibt es ein Intro? Warum macht man das? Warum ballert man die Leute mit dem voll, mit dem Namen, den die ja sowieso kennen, wenn sie das anklicken? Und natürlich mit dem Hinweis so nach dem Motto, ja, der große Wiesner, der macht das ja auch nicht. Jetzt ist die Frage, warum baut man im YouTube-Video oder fast alle, die ich kenne, sein Intro ein? Warum macht man das? So, Frage ist auf den Markt geschmissen. Wer fängt an?
Klaus, hau rein.
Ich kann gerne anfangen. Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Zum einen möchte man ja sich selbst auch so ein bisschen als Marke darstellen. Ich glaube, es hat ein bisschen was mit Spannungsaufbau zu tun. Also ich glaube, es ist alte oder gute Schule aktuell, zumindest noch auf YouTube, im Vorwort kurz anzuteasern, worum es geht, oder Outtakes reinzuschneiden, wie der Olli da zum Beispiel immer gerne macht. Einfach mal so ein bisschen Bock, dass man weiterguckt. So, und wie beim normalen Fernsehformat auch, gibt es ja auch immer so einen kurzen Vorspann. Geht sicherlich auch ohne. Ich weiß nicht, da gibt es, finde ich, kein richtig und kein falsch. Also ich habe halt auch Spaß an meinem Vorspann. Da habe ich auch ewig lange dran gesessen. Ja, der mag einen Tacken zu lang sein, aber ich freue mich halt dann auch immer über Zuschriften, die den Content, wo ich Tage bis Wochen dran gesessen habe, gar nicht würdigen, sondern immer nur ein Einsatzkommentar kommt, Intro überflüssig, viel zu lang. Das ist sachlich positiver Einstieg. Ich hau mir dann auf die Pfoten, das einfach unkommentiert stehen zu lassen. Ja, weil ganz ehrlich, dann klickt man mal einmal unten den Pfeil ein bisschen weiter und dann ist man vorbei. Und also ich glaube, es gehört einfach so ein bisschen, um sich als Marke vielleicht auch in die Köpfe einzubringen. Das wäre so meine Meinung. Aber richtig und falsch gibt es ja bei vielen Sachen nicht. Es gibt nur
anders, ja auch schon,
jeder für sich so halten, wer will.
Ja, ich habe ja auch schon ein paar Beiträge gemacht, wo ich auch auf dem Intro verzichtet habe, wo ich sag mal, die Information einfach bei mir so rausgeflossen ist und dann hat das einen Anfang gehabt und irgendwann war dann Ende. Ne? Olli, ich mache das eigentlich mit dem Intro ganz, baue das für mich so auf, wie Klaus es eigentlich auch schon richtig gesagt hat. Erstmal so anteasern, gucken, was im Beitrag alles läuft. Und ich brauche auch diesen Ansatz. Die meisten Videos, die ich mache, sind ohne Timeschnitt, also ohne Schnitt in der Timeline. Mit mehreren Kameras, was ich schneide, aber da geht es bei mir einfach durch. Mhm. Und wenn ich mir am Anfang vorher, und der einzige Schnitt, der wirklich zwei Teile ist, ist einmal die Begrüßung der Leute, was ja Standard ist, Olli, das hast du ja auch. Und dann sagt man eben erstmal grob, um was es geht, man stellt das Produkt vor. Und dann kann sich der meiner Meinung nach Zuschauer aussuchen, ist es denn wirklich das, was ich hören möchte? Es geht ja darum, auch nicht, ich sag mal, die Abonnenten, denen ist wahrscheinlich das Intro scheißegal, die sagen dann höchstens auch, ist zu lang oder die Musik ist scheiße oder sonst irgendwas. Aber in dem Moment möchte man die neuen Leute da neugierig drauf machen. Und dann lesen sie halt nochmal richtig den Namen Michael Ziegern. Mein Name ist ja auch nicht leicht zu merken. Und das hat, wie gesagt, Klaus, einen Wiedererkennungswert. Und ich habe die Möglichkeit, nochmal Luft zu holen, zu sagen, so, Intro hat gesessen oder diese Vorankündigung. Und jetzt kann ich loslegen und alles, was mir so einfällt, rede ich dann in einem Stück durch. Also für mich hilft das einfach noch, eine kurze Pause zu haben, bevor ich dann wieder meine Reviews starte.
Also das mache ich. Ich habe tatsächlich noch eine kleine andere Ansicht, was Intros angeht. Ja. Und zwar bin ich, wie ich auch schon des Öfteren erzählt habe, ich bin Filmfreak hoch drei. Ich mag es, Filme zu gucken. Ich liebe es auch, sonntags auf der Couch so zwei, drei geile Filme nacheinander mir reinzuknallen. Und wenn ich eins liebe, und das ist auch aus meiner Kinozeit gekommen, ich habe damals super gerne, ich habe das geliebt, im Uferpalast am Gänsemarkt, das ist hier mitten in Hamburg so ein Platz, ein altes, richtig traditionelles Kino gewesen, wo ich reingekommen bin, der Geruch vom Popcorn, man setzt sich hin, der Raum wird dunkel und dann kommt tatsächlich die Fanfare von 20th Century Fox oder von Warner Brothers und dann kommt
Paramount Pictures,
schwarzer geil. Bildschirm und dann fängt an, die Schrift langsam einzublenden mit den Schauspielern. Ich gucke mir an, wer spielt da mit. Also ihr merkt schon, das ist so ein wohliges Gefühl, das mich in einen Film langsam reinzieht. Und ich nehme mal als positives Beispiel, weil wir auch Schweden am Anfang thematisiert haben, die ganzen Schweden-Krimis. Ich liebe das, wie die einen in den Film reinholen. Und gerade auch die Schrift gehört für mich am Anfang total dazu. Das ist ein komplettes Erlebnis, was ich habe.
Ja.
Ich will nicht sagen, dass ich keine Intros nicht mag. Also ich mag es auch, wenn zum Beispiel, ich nehme mal als vielleicht als Beispiel das letzte Video von Andy Grabo, wo er auf Sylt war. Da hat er das ganz cool eingeblendet, stylisch, hat gepasst, ohne großartiges Intro. Ich mag aber auch sein altes Intro, wo sich das um die Kamera gedreht hat so ein bisschen. Ja. Ich finde, das ist eine Einstimmung auf den Film und ich gucke das gerne. Und ich bin da bei Klaus, ich habe auch verdammt lange gebraucht, bis ich mein neues Intro fertig hatte. Das hatte damit zu tun, dass mein altes nur in Full HD war. Ja, natürlich, man inszeniert sich ein kleines bisschen selber und es ist die Marke so ein bisschen, obwohl wir ja alle nicht wirklich ein Schweinegeld damit verdienen. Das ist ja eigentlich nur Hobby, aber man ist so sein kleiner Star in so einem kleinen Schweden-Krimi. Ganz genau. Nenne ich das mal.
Und ja, das stimmt. Also Olli, um das zusammenzufassen, das ist so dein cinematografisches Vorspiel.
Ja, ich glaube ja. So kann man das, glaube ich, tatsächlich unterstreichen. Wenn man das als Geschlechtsakt sieht, dann ist das mein Vorspiel, ja.
Extremer Lustgewinn für
dich. Ja, ich mag das. Also ich finde auch zum Beispiel,
aber auch so, ich bin da ganz bei dir.
Peter McKinnon, sensationelle Intro. mega geil. Also das sind einfach Sachen, die gucke ich mir gerne an. Und obwohl ich schon 50 Mal gesehen habe, ich freue mich auch auf das 51. Mal, wenn er kurz was anteasert, wie Michi schon sagt, ich weiß, worum es geht in dem Video. Oder auch wenn einer irgendwie, wie gesagt, sein Outtake, wenn er voll sich auf die Fresse legt und dann hinterher kommt die Schrift, wo ich so denke, geil, ich will mir angucken, wobei ist das passiert? Und
ja, das ganz genau.
Gehört für mich zum Video dazu. Ja. Ich bin aber auch nicht derjenige, der das andere verurteilt, wenn man keine hat. Also
ja.
Nee. Geschmackssache.
Wobei ich bin mit meinem Intro nicht zufrieden. Also da muss irgendwann mal was Schickes passieren, was noch mehr darauf hinweist, was ich bin, was ich mache und so weiter. Und das möglichst in wenigen Sekunden verpackt. Das wird wahrscheinlich nicht das letzte Intro sein und da wird es wahrscheinlich noch viele geben.
Wobei, ne? Du also hast jetzt tatsächlich die Musik geändert ein bisschen, ne? Oder machst du das
nee,
jetzt
Nee, ich habe die Musik komplett weggemacht und mache jedes Mal andere Musik dazu, okay, die dann vielleicht zum Thema vorher oder nachher passt.
Ist mir aufgefallen. Ne?
Ist mir aufgefallen.
Oh, ist dir aufgefallen.
Wobei, Klaus, dein Intro, klar, es ist lang, aber es ist schon echt schick gemacht. Das mit diesen ganzen Bildern, die du da drin hast, die du gemacht hast, das ist schon sehr, sehr edel. Also, muss ich sagen. Also, dein Intro gefällt mir.
Vielen Dank, hat auch viele schlaflose Nächte gekostet. Das habe ich mit After Effects gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Programm mal rangetraut habt. Das ist der absolute Overload. Also wer schon sagt, Photoshop ist komplex, mal After Effects angucken und
ich hab unfassbar. Ich habe es einmal geöffnet, angeguckt, Menü, einmal jedes Menü zugemacht. Einmal aufgemacht, wieder zugemacht, deinstalliert.
Ist das kostenlos?
Nee, das ist, glaube ich, in diesem großen
Adobe-Paket. Nee, das ist auch Paket in der Cloud drin, in der großen.
Ach so, gut.
Nee, ist auch nicht meins. Also da mit den ganzen, ich bewundere Leute, die sich so viel Zeit nehmen und das da zurechtbasteln.
Ja, die es können, ne?
Ja.
Natürlich. Das ist unfassbar. Sind wir noch ein bisschen von ab, definitiv. Ich zumindest. Ne? Olli, du hast eine schöne Frage, die wollten wir beim letzten Mal schon durchgegangen sein.
Richtig.
Aber, und davor eigentlich auch schon, aber irgendwie fehlte uns die Zeit. Und jetzt kommen wir mal auf den Punkt.
Genau, wir wurden auch über Instagram, meine ich, gefragt, ob man Filter eigentlich braucht. Ich weiß, das ist so ein Thema, wo viele jetzt sagen, oh, ich habe ihn mal gesehen. Aber ich finde, es gibt da verschiedene Ansatzpunkte. Hier geht es ja einmal darum, tatsächlich, wenn ich fotografieren gehe, brauche ich Filter. Und zwar nicht nur Grauverlaufsfilter, sondern vielleicht auch mal einen Polfilter. Was ist eigentlich besser? Ein Filtersystem zum Stecken oder zum Schrauben. Und ja, das war einfach so mal in den Raum geworfen. Wie sieht das bei euch aus? Geht ihr mit Filtern los? Wenn ja, welche? Und oder braucht ihr vielleicht gar keine?
Klaus?
Also ich mache jetzt mal eine grobe Einteilung. Graufilter, Verlaufsfilter. Was haben wir da noch? UV-Filter oder eben Polfilter.
Ja.
Ich nutze nur eine Variante. Das Einzige, was bei mir draufkommt, sind Polfilter. Weil, ja, diese Reflexion, das ist sicherlich, sehe ich wie der Micha in der Nachbearbeitung nicht raus, aber ich finde es manchmal auch gerade im Porträtbereich äußerst spannend, durch Scheiben zu fotografieren und eben bewusst die Reflexion drin zu lassen. Dass der Betrachter dreimal gucken muss. Aber das ist jetzt nur meine Herangehensweise. Graufilter brauche ich aber definitiv, weil ich habe eine Erkrankung tatsächlich. Ich mag es nicht, wenn Wasserflächen unruhig sind. Das heißt, wann immer ich irgendwo an der Küste, an einem See oder sonst irgendwo bin und ich landschaftstechnisch irgendwas sehe, was ich fotografieren möchte, mache ich das immer mit Filter. Weil ich mag es, Wasser glatt zu bügeln. Und dafür braucht man halt die ND-Filter, Neutral-Dichte-Filter. Ich habe da in der Regel meistens den ND1000 mit. Damit komme ich eigentlich so über den ganzen Tag. Und irgendwann, wenn es dunkel wird, kriege ich das mit extremen Abblenden eigentlich auch ganz gut hin. Also so ein Ding habe ich immer dabei. Aber das ist jetzt auch nur mein dafür. Ein Verlaufsfilter.
Hast du die als Steckfilter oder als Aufschraubfilter?
Die Frage habe ich mir auch gestellt, was ist besser? Die Steckfiltergeschichten sind sicherlich wertiger, aber auch teurer und sind ja, glaube ich, dann vor allen Dingen interessant, wenn du sehr weitwinklig arbeitest, weil viele sehr weitwinklige Objektive haben ja auch so eine schöne gewölbte Linse, wo du nichts draufschrauben kannst. Da ich persönlich eigentlich so gut wie nie unter 24 mm gehe in der Landschaftsfotografie, wo Wasser ist, habe ich Schraubfilter und kein teures Steckfiltersystem. Ich habe noch ein sehr weitwinkliges Ding, ich glaube, das ist ein 14 mm 1,8 von Sigma, das nehme ich nur für Polarlichter. Ja, und da brauche ich halt keinen Filter, da will ich ja mehr Licht haben. Also deswegen Schraubfilter und ja, ich habe ND1000, ich glaube nochmal ein ND16 und ein ND8, aber eigentlich kommt bei mir hauptsächlich der ND1000 zum Einsatz. Da aber vielleicht noch der Hinweis, liebe Zuhörer, Billig kauft teuer oder zweimal, wie man so schön sagt. Da würde ich nicht unbedingt die billigsten eBay-Produkte nehmen, weil die teilweise schon ganz schöne Farbverzeichnungen bringen. Also ich sag mal, ein ordentlicher Graufilter darf auch schon mal 50 Euro kosten. Zumindest ein Schraubfilter.
Das ist so meine Dafür. Selbst das ist noch günstig, ja.
Ja,
ich, ja, nach oben geht immer, ne?
Vielleicht eine Anmerkung noch, das finde ich wichtig zu erwähnen. Ich finde, das Steckfiltersystem kommt tatsächlich auch dann zum Einsatz, wenn man mit Verläufen arbeitet, ne? Weil ich glaube, bei den Schraubfiltern wird das mit dem Verlauf ein bisschen schwierig, den auch mal dahin zu setzen, wo der Horizont dann ist, ne?
Das stimmt, ja, natürlich.
Genau. Stimmt, genau.
Aber kriegt man den Verlauf nicht eigentlich auch mit Lightroom hin oder bin ich da jetzt?
Ja, ich bin tatsächlich jemand, der so ein bisschen weggegangen ist wieder von den Verlaufsfiltern und von den Graufiltern. Das hängt aber auch, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich glaube, das hängt auch ein kleines bisschen mit der Dynamik einiger Sensoren zusammen. Ich habe als ich mit Rico hier in Hamburg unterwegs war und so ein bisschen von der anderen Seite der Elbe fotografiert habe, auf die Elfi und so weiter, da hat er ehrlich auch mal gesagt, er weiß nicht, wenn er jetzt nicht unbedingt Canon gehabt hätte, ob er überhaupt mit Filtern so arbeiten würde, weil einfach die Dynamik von der R und RP war es, glaube ich, die er hat, ihm nicht ausreichen. Also er braucht da so ein kleines bisschen Hilfe durch die Grauverlaufsfilter. Und ich denke, dass Sony und Nikon da doch ein bisschen bessere Dynamik haben. Es ist natürlich unumstritten, dass wenn du eine komplexe Landschaft fotografieren willst, also ich finde, die Alternative zu Filtern ist eine Belichtungsreihe. Das habe ich jetzt ein paar Mal verwendet bei Sony, wo man einfach sagt, man macht ein unterbelichtetes, ein normal belichtetes und ein überbelichtetes Bild und fängt dann an, in Photoshop sich das Bild zusammenzubasteln. Das ist aber auch was mit Aufwand verbunden ist, den ich dann natürlich nicht mehr brauche, wenn ich mir einen Verlaufsfilter reinschiebe. Also jemand, der ein bisschen firm ist in Belichtungsreihen und dort sie auch zusammenzubasteln, der braucht vielleicht keine Filter. Es sei denn, wie du schon sagst, Klaus, du willst das Wasser plätten oder halt auch die Reflexionen rausnehmen, was dann Polfilter voraussetzt. Ich bin auch jemand, ich habe einen ND1000-Filter im Rucksack und ich finde, den kann man auch uneingeschränkt empfehlen, weil nichts sieht geiler aus, als wenn du wirklich zum Beispiel jetzt das Dockland fotografierst und davor ist so eine geplättete Betonplatte, die wirklich komplett das Wasser total aussehen lässt, als wenn da ein Parkplatz vor ist. Ich bin aber auch ein Fan davon, manchmal das Wasser in seiner Bewegung auch mit zu fotografieren. Also ich habe nicht deine Krankheit, Klaus. Ich mag es auch, wenn man die Wellen sieht und wenn man so ein bisschen das Wasser
rauscht. Wasser mal hochspritzt.
Genau, wenn es mal hochspritzt, so, das mag ich auch. Ja, also ich denke, es gibt da kein richtig und kein falsch und man kann, glaube ich, nicht sagen, Filter braucht man nicht oder Filter braucht man unbedingt. Was hast du denn für Filter, Michi?
Ja, also ich habe Schraubfilter, definitiv. Ich habe wirklich von ND8 bis ND1000 beziehungsweise 3.0, dieses andere ist ja eine andere Berechnungsgrundlage der ganzen Geschichte. Und eigentlich habe ich mit Filtern nur aus einem einzigen Grund angefangen, und zwar die Videografie. Denn ich habe vorher gar nicht so viel fotografiert, mehr videografiert. Und wenn man auf seine 50. oder 60. Sekunde bleiben muss und das auch bei Tageslicht und mit Tiefenschärfe arbeiten muss, kommt man an Graufilter einfach nicht drumrum. Das funktioniert nicht. Ja? Und das war eigentlich der Grund, warum ich überhaupt erstmal mit Filtern angefangen habe. Natürlich dann später auch der Grund, wenn du im Schwarzwald unterwegs bist, möchtest einen schönen Wasserfall fotografieren, möchtest dann auch längere Belichtungszeiten haben. Und gerade wenn es ums Wasser geht, habe ich gute Erfahrungen halt mit diesen Polfiltern gesammelt. Ich finde, das filtert irgendwas raus, der Himmel wird noch ein bisschen kräftiger und die Spiegelungen gehen teilweise weg. Einige, Klaus hat es gesagt, möchte man ja gerne eine Spiegelung haben, aber ich möchte gerne die Forellen unter Wasser sehen können und nicht, dass die Sonne mir eine Spiegelung im Wasser gibt und ich kann diese Fische unter Wasser nicht sehen, wenn ich es von oben fotografiere. Also das sind die beiden Filter, die für mich Sinn und Zweck ergeben. Mit allen anderen kann ich auch nicht drüber urteilen, weil ich damit eigentlich so gar nicht gearbeitet habe.
Punkt. Ne? Ich hätte gerne mal eben zwei Punkte aufgegriffen. Olli, du sagtest gerade, die Belichtungsreihen, also ne, in der Regel sagt man soll ja mal drei nehmen, einen unterbelichtet, einen richtig, einen überbelichtet. Ich habe mich auch ganz, ganz lange gefragt, als ich so die ersten HDR-Versuche überwunden hatte, ja, die konnte man getrost als Kann weg bezeichnen, weil das war halt komplett überentwickelt. Aber deine Zielrichtung ist ja einfach, ja, den Dynamikumfang bei Motiven, die halt viel Dynamik haben, korrekt abzubilden.
Genau.
Und ich hatte eine Zeit lang immer diese Unsicherheit. Ja, muss ich jetzt eine Belichtungsreihe machen? Oder schafft das halt eben schon, ja, der Sensor der jeweiligen Kamera? Ich bin für mich dann wirklich mal irgendwann zum Entschluss gekommen. Ich habe dann wirklich mal Folgendes gemacht. Ich habe einfach auch eine dreischrittige Belichtungsreihe gemacht vom sehr kontrast- bzw. dynamikkomplexen Motiv. Also eigentlich ist ja immer der Klassiker, tagsüber, ich weiß nicht, Wasser, wo viel Himmel ist. Entweder ist unten die Motiv zu dunkel und Himmel korrekt abgebildet oder Himmel ausgebrannt und unten richtig. Da muss man ja immer einen Tod sterben. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, ich kann da jetzt wirklich nur für meine Nikon sprechen, wenn ich ein RAW fotografiere mit 14-Bit Farbtiefe, reicht mir das, was ich aus dem einzelnen Rohr in der Nachbearbeitung rausarbeite, absolut aus, dass ich zum Glück ganz entspannt keine Belichtungsreihen machen muss.
Genau.
Zu dem Punkt 1.
Ja.
Ich habe tatsächlich für die Drohne auch noch einen Graufilter gekauft, weil ich ein Fotoprojekt im Kopf habe, ja, was ich immer noch nicht gekriegt habe. Die Drohne ist natürlich trotz Stabi, bewegt die sich. Und ich würde gerne mal senkrecht eine Brandung fotografieren, eben mit einer Belichtungszeit vom 1 bis 2 Sekunden. Dafür muss es natürlich extremst windstill sein. Weil
windstill und Brandung,
da muss ich passt sagen, das? Ja, das ist der erste Punkt. Und tatsächlich, ich kämpfe auch gegen meine Krankheit. Also ich muss Wasserflächen jetzt nicht immer 30 Sekunden sehen. Gerade dann, wenn du Gezeiten hast, habe ich die Erfahrung, es sind 1 bis 2 Sekunden mal ganz, ganz spannend. Weil dann sieht man halt so ein bisschen noch dieses Zurückziehen der Schaumkrone ganz gut. Wie so Schaumkronenspuren. Und das wird man auch mit der Drohne hinkriegen. Also ja, da sind wir ja auch wieder bei Rolling Shutter beim Film. Mhm. Da habe ich halt auch noch, aber habe ich bisher immer nie die Nerven irgendwie gehabt, keine Ahnung. Also gerade für filmtechnisch möchte man ja lange Belichtungszeiten, damit es schön verwischt. So, habe fertig.
Gut. Ja. Also Thema Filter ist damit beendet, aber wahrscheinlich noch lange nicht. Wir werden die eine oder andere Erfahrung sicherlich damit noch machen. Und jeder hat ja auch seine eigene Liebe zu Filtern und was man damit machen kann. Und denn das ist ja das Hobby Fotografie und jeder zelebriert das auf seine ganz persönliche Art und Weise. Und Filter haben natürlich auch ein Recht, auf der Welt zu sein, definitiv.
Ne? Ja, wir wollen hier keine Filter diskriminieren. Das können wir uns nicht leisten.
Richtig,
beim Podcast. Ne? Da verklagen uns die ganzen Filter.
Ganz genau. So, nächstes Thema und da kommen wir auch schon langsam zum Schluss. Wir sind ja schon fast eine Stunde wieder dabei, oder Olli? Du hast die Zeit im Blick?
Ja, habe ich.
Jo,
gut. Aber momentan Olli, fühle ich mich gerade sehr wohl, hier mit Klaus rumzunörden. Das macht sehr viel Spaß.
Finde ich auch. Worauf es jetzt geht, für mich hat es mich hammerhart erwischt und ich habe gestern den Tag mit meiner Frau in Holland verbracht und hatte mein Smartphone mit, aber ich habe nicht drauf geguckt. Also ich habe es beiseite gelegt, weil ich geschockt war. Denn Olli, du hattest mir gesagt, bei Netflix gibt es jetzt einen neuen Film. Du sagtest erst Serie, aber das ist, glaube ich, nur ein Film.
Das ist ein
anderthalb,
Film, ja, genau.
Genau, 1,5 Stunden. The Social Dilemma heißt richtig, das Ganze. Da waren ein paar Chefs von Firmen wie Facebook, wie alles Social Media, von Twitter und wie sie alle heißen. Und als ich den ausgemacht habe, den Fernseher, habe ich mich schon gar nicht mehr getraut, mein Handy anzufassen, weil man ja doch zur Marionette geworden ist von diesen ganzen Machern von Social Media.
Ja. Und die Doku hält einem so richtig heftig den Spiegel vor, ne? Also die letzte Doku, die mich so umgehauen hat, deswegen musste ich dir die auch empfehlen. Die letzte Doku war tatsächlich Bowling for Columbine, die mich so weggehauen hat. Auch wenn die sehr polarisierend gemacht worden ist. Aber das Social Dilemma, was einen da so dran erschreckt, ist, dass tatsächlich Leute von Google, Apple, Facebook, Twitch, Twitter, dann noch TikTok und Instagram, dass gerade die Leute, die dort für diese Firmen gearbeitet haben, sich hinsetzen und einfach mal grundehrlich sind und einfach erzählen, wie einige Dinge so entstanden sind. Und wenn man dann zum Beispiel mal hört, wie eingeschränkt man im Laufe der letzten Jahre in seiner Wahrnehmung geworden ist, dann erschreckt einen das sehr. Und dann wundert einen auch nicht, dass jemand wie Trump Präsident werden konnte. Ich will jetzt hier nicht zu politisch werden, weil ich glaube, das kann auch tatsächlich sehr polarisieren.
Ja.
Aber die Meinungsbildung wird so in die eigenen Bahnen gelenkt, dass man, ich habe das so als Beispiel genommen, früher hat man sich eine Zeitung gekauft, in dem Bereich, wenn ich morgens während der Lehre zur Arbeit gefahren bin, habe ich irgendwie eine Zeitung gehabt, hier in Hamburg, die Mopo, und habe die durchgeblättert und habe natürlich eine Breite gehabt von der Information her. Ich habe alles präsentiert bekommen und habe die durchgeblättert und habe gesehen, okay, Politik, habe hier Regionales, habe Sport und so weiter mir durchgelesen und war eigentlich rundum informiert.
Ja.
Und heutzutage nutze ich mein Smartphone. Was kriege ich präsentiert? Das, was
du hören willst.
Das, was die Medien denken, was mich interessieren würde und nicht, ganz was wirklich auf der Welt passiert.
Ja, und versuchen, jetzt kommt ja der absolute Knackpunkt, versuchen, dich zu beeinflussen und dich in gewisse Richtungen zu lenken, sage ich jetzt einfach mal, mit deinen Wünschen.
Weil wir das Produkt sind, ne? Also
wir, genau, User, wir sind das Produkt und wir sind diejenigen, die Marionetten, die, sage ich mal so knallhart, mit einem Belohnungssystem, ja, wir werden belohnt mit dem, was die uns dann zeigen. Jeder Klick, jeden Wisch, die wissen ganz genau, wie viel Bruchteilen von Sekunden wir uns ein Bild angucken.
Ja.
Und Klaus, du hast es ja sicherlich auch schon, du kriegst es ja auch mit, wenn du jetzt zum Beispiel, und das machen wir ja zum Schluss auch mal wieder, dass man eben mal guckt, was wird dir denn auf YouTube vorgeschlagen? Oder wenn du durchziehst da die ganzen Bilder bei Instagram, welche Werbung läuft dazwischen und so weiter. Und das ist alles auf dich persönlich abgestimmt. Und das ist eben kein Zufall. Ne? Und das, man kann es schwer erklären, aber es ist so, ne?
Ja, also ich habe da auch tatsächlich, wahrscheinlich ähnlich wie ihr, zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Manchmal wünsche ich mir, ich bräuchte das alles nicht. Es gäbe die Zeit, wo es noch kein Handy gab, wo es auch weniger soziale Medien gab. Andererseits musst du halt ja als Gewerbetreibender, als YouTuber, die sozialen Medien nutzen, um Reichweite zu generieren. Das ist ja so, ne? Also ich glaube, wäre ich jetzt nicht in dem Segment unterwegs, behaupte ich ganz frech, hätte ich weder Facebook noch Instagram-Account. Und wenn, würde ich den nicht wirklich pflegen. Ein Bekannter von mir, der ist Psychologe, der hat das ganze, ja, den ganzen Zirkus als globales soziales Kommunikationsexperiment bezeichnet. Das fand ich
eine sehr schöne Formulierung, würde ich sagen.
Ja, es ist es ja wirklich. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt. Ich werde ja auch nicht müde. Du kannst ja wirklich auf die allermeisten Facebook, ja, Instagram nicht ganz so schlimm, Kommunikationen unter Berichterstattungen oder von mir aus auf NTV oder was auch immer zu jedem Thema die gleiche Schablone drauflegen. Der erste ist pro dem Thema, der zweite ist kontra und der dritte wird beleidigend und es entgleitet völlig off-topic in gegenseitige Beschimpfung. Corona ist ja das beste Beispiel. Und das ist, glaube ich, wirklich dieses Sozial. Also man kann sich verstecken hinter einer Anonymität im Netz und es wird halt, finde ich, eine Plattform, ja, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, für dressierte Schimpansen geboten. Ich ärgere mich immer, wenn ich anfange zu lesen, weil ich weiß genau, was kommt. Es ist verschenkte Lebenszeit. Also
das ist ganz genau der Punkt.
Es macht mich betroffen, anders kann ich das nicht.
Es
macht mich echt betroffen.
Was ich aber auch so faszinierend fand, ist, dass tatsächlich ja auch Psychologen ganz gezielt in den sozialen Netzwerken sich angucken, womit man Leute bei der Stange halten kann. Also bestes Beispiel fand ich war, wenn du aktualisierst, dann ist ja fast bei jeder Software und bei jedem sozialen Netzwerk ist es, wenn du mit dem Finger von oben nach unten wischt, dann kommt dieses kleine sich drehende Kreissymbol und dann kommt ein neuer Inhalt. Und in der Doku wird auch tatsächlich erklärt, Vorsicht Spoiler, wer die jetzt noch gucken will, in der Doku wird erklärt, dass das wie beim Jackpot in Las Vegas ist, dass du wie an einem einarmigen Banditen diesen Hebel von oben nach unten ziehst und dann wartest du, diese Kreise drehen sich und ich habe dreimal den Joker vor mir und dann weiß ich, da unten klimpert was.
Ja.
Das ist ja genau diese Psychologie, die eigentlich auch zum Beispiel Instagram verwendet oder YouTube. Du ziehst was von oben nach unten und dann kommt dieser Kreisel und dann wirst du belohnt mit neuen Inhalten. Und das ist das, was uns daran so fesselt. Und das zeigt dir das so genial, dass ich auch wirklich wie Michi, ich habe erstmal weggepackt und habe auch zum Beispiel das als ganz wichtig empfunden, dass junge Leute das sich angucken. Also deswegen möchte ich hier auch tatsächlich nochmal darauf hinweisen, obwohl wir ja eine etwas betagtere Hörerschaft haben. Also unsere Hauptzielgruppe ist irgendwie von Mitte 40 bis Ende 50 irgendwie.
Ja.
Die stehen da sowieso damit so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil wir einfach in einer anderen Zeit auch groß geworden sind, wo wir wirklich draußen aber, noch mehr erlebt haben. Ja. Ne?
Aber wer das sieht, dem wird das einfach mal bewusst hoch, also wie gesagt, Spiegel davor gehalten. Ja. Und das Ding hat definitiv ein Suchtpotenzial. Und ich merke ja auch selber auch, ich gucke, wie oft nehme ich das Handy in die Hand und, genau. und gucke mal eben drauf, komm, habe ich einen Daumen hoch gekriegt oder nicht? Andere Jugendliche, die damit aufgewachsen sind, sagen, oh, ich habe nur 100 Daumen und die anderen haben 1000. Ich glaube, ich bringe mich jetzt mal um. Weißt du?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Da gab es ja auch letztendlich in den Vereinigten Staaten, es geht ja von Mobbing über tatsächlich auch Minderwertigkeitskomplexe. Das ist ein so komplexes Thema. Ich möchte, wie gesagt, jetzt auch nicht hier derjenige sein, der wirklich mit dem erhobenen Zeigefinger hier im Podcast das macht. Ich möchte euch auf diesem Wege, genau wie dir, Michi, und auch dir vielleicht, Klaus, guckt euch diese Doku mal an, wenn ihr einen Netflix-Account habt. Das ist wirklich faszinierend und lässt einen so ein bisschen mal einen Schritt zurück machen und sich angucken, ob das alles
richtig so
wirklich richtig ist oder ob man vielleicht ein bisschen behutsamer damit umgehen sollte.
Ja. Also ich habe es gesehen, ich glaube, es ist im Moment hier in dem Vorschlag bei Netflix sogar auf Platz 10 der ganzen Videos und definitiv, es bringt einen mal wieder ein Stück dazu, mal wieder wirklich nachzudenken und ich finde toll, dass sowas überhaupt mal auf den Markt gekommen ist, so ein Film.
Ne? Und umso schöner finde ich tatsächlich auch diesen Podcast, ich merke das immer wieder, wenn wir aufnehmen und quatschen, eigentlich gibt es da ja kein Feedback. Ne? Also es gibt weder Daumen hoch, Daumen runter, es gibt keine Kommentarfunktion. Ich finde das ganz geil. Also es ist erfrischend, finde ich. Ne? Podcast ist so ein Medium, das hören sich Leute entweder an oder nicht.
Richtig.
Ne? Also,
genau, meistens sitzen sie im Auto und machen irgendwas an. Ne?
Genau.
Gut, Olli.
Nee, was Klaus, haben wir zum Klaus, nicht Olli, Klaus.
Achso, Klaus.
Klaus, bitte mach doch mal deinen YouTube auf. Jetzt, wo wir gerade das Social-Dilemma hatten.
Ja, okay.
Und sag uns mal, was dir angezeigt wird. Ich klicke
jetzt aber trotzdem nochmal. Ne?
Genau. Ja, klick. Aufmachen und uns sagen, was deine Vorschläge sind. Du darfst die nicht jugendfreien gerne weglassen.
Ja, dann kann ich gar nichts sagen jetzt. Nein. Spaß beiseite. Also, nein, ihr sollt nicht von euch auf andere schließen. Ich sehe jetzt auf dem Startbildschirm immer Viererreihen. Wie viel davon soll ich denn jetzt sagen? Die erste Reihe oder
was? Ja, fang mal an, erste Reihe. Warte mal, lass mich mal raten. Ich würde tippen, da ist bei auf jeden Fall Wiesner und Krolopp und Gers.
Ja, Micha, was rätst du?
Ich sag Krolopp und Gers.
Ja, beide
Genuss. Auf jeden Fall auch, ja.
Der allererste, was mir angezeigt wird, ist der Kanal Storrow. Das sind ja genau, sagt ihr euch das was?
Nee, gar nicht.
Das ist eine Gang aus Parkourläufern, die halt ihre Parkourprojekte auch planen an exponierten Örtlichkeiten. Die haben wohl allerdings 6 Jahre alt, warum mir das jetzt angezeigt wird. Allerdings ist auf dem Teaserbild 3 Mädels in Bikini, 2 Hinterteile
so.
Und einmal ein Frontal.
So, mein Lieber.
Aber es ist eigentlich Parkouring, genau. Dann als zweites das neueste Video von Casey Neistat. Ich weiß nicht, ob der euch bekannt ist.
Na klar.
Finde ich super, den Mann. Da kann man sich als YouTuber viel abgucken. Allein, wie der sein B-Roll dreht. Also ich finde es wirklich super.
Ja, mega.
Gucke ich sehr, sehr gerne, um einfach mich inspirieren zu lassen. Ganz toll. Ich meine, nicht zu Unrecht hat er auch richtig viel Follower,
der Mann. Ich glaube, er ist der größte YouTuber, dann, ne? meines Erachtens.
Ja, oder war er zumindest mal, genau. Ja. Dritte ist dann der DARS, Deutschlands schönste Halbinsel, WDR-Reisen, also schön. Was ganz sattelfestes und bodenständiges. Und das vierte ist What to expect if you encounter a wolf. Also hat wahrscheinlich mit Wildlife zu tun, wenn ich in der Wildheit auf einen Wolf treffe. Das sind meine ersten vier, die mir vorgeschlagen werden.
Ich finde es so sympathisch, dass du auch einen WDR-Beitrag hast, weil auch bei mir wird tatsächlich auf der ersten Seite NDR, die Doku, die Bahn, mobil oder marode. da erkennt man dann doch unser fortgeschrittenes
Alter. Aber das war doch, wo der Micha im Vorspann drin war, oder nicht? Wahrscheinlich hast du das deswegen nur angeguckt.
Kann natürlich auch sein, aber mir wird auch Michi vorgeschlagen mit der Leica SL2. Und bei mir ist natürlich viel Fußball mit drin. Ne? Also Haaland, Doppelpack, BVB dominiert im Borussen-Duell, habe ich auch mit drin. Finde ich aber wieder interessant und spiegelt auch genau das wieder, was das Social Dilemma sagt. Ne? Das, was dich interessiert, kriegst du präsentiert.
Ja, siehst du. Bei mir taucht als erstes auf, und das kann ich euch empfehlen, ein Mann, eine Stimme. Der Typ heißt Sam Robson. der macht A Cappella und nimmt seine Stimme dann immer da und da auf. Und da habe ich mir jetzt gerade eins reingepfiffen, das heißt The Circle of Life. Also hier König der Löwen hat der gesungen. Boah, ich habe Gänsehaut gekriegt. Tolle Sache. Ja, also richtig super. Dann als nächstes kommt Alexi Bexi, diese Grafikkarte, was sie alles kann. Und GeForce RX 3090.
Keine Ahnung. Gerade du als PC-Schrauber, ne, ist unbedingt natürlich extrem interessant.
Ich frage mich, warum sie mir das vorschlagen. Ich habe ihn schon ewig nicht mehr angeklickt. Ne? Und was steht hier? Das ist irgendwie ein Bild von oben mit der Drohne gemacht. The Sweden Diaries Part 2. Wie komme ich schlau nach Schweden? Das werde ich mir angucken.
Das ist was Geiles, das musst du gucken.
Ist vor 3 Stunden hochgeladen worden. Ja, und dann habe ich natürlich Tagesschau. Und hier mein, mit denen sehe ich jetzt auch die Tage wieder. Wie heißt er noch? Reveal Rabbit über die GoPro Hero 9. Da berichtet er was drüber. Das werde ich mir dann auch mal in Ruhe angucken.
Super, ich denke, das ist ein toller Abschluss auch. Mhm. Ich werde mir auch noch mal die Sweden Diaries Folge 2 reinziehen. Das solltet ihr auf jeden Fall auch tun. Also noch mal von mir fett unterstrichen der Hinweis, den Kanal Lichtbild Idealisten einmal abonnieren und dann verpasst ihr nichts von unserem Ruhrpott-Cowboy, wie du ihn genannt hast.
Genau.
Ruhrpott-Cowboy Klaus Helmig. Klaus, es war eine tolle Folge mit dir. Hat mir riesig Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Vielen Dank. Mhm. Kann ich nur zurückgeben an euch beide. Und jetzt hole ich mir auch noch mal ein paar Zeugen dazu. Wir haben ja schon lange vor, auch noch mal gemeinsam was Bebildertes zu machen. Also
wollte ich auch noch drauf angesprochen haben.
Genau. Ah, okay, genau. Also wir haben es geplant, liebe Zuhörer. Und ich habe euch jetzt als Zeuge, dann ist uns ein bisschen die Pandemie da reingekommen. Aber ich würde mich freuen, wenn wir das in diesem Jahr vielleicht noch wo auch immer, wie auch immer, auf die Beine stellen. Weil ich glaube, das wird ein schöner Cocktail Infotainment-mäßig.
Ja, habe ich auch. Werden wir gleich drüber reden, ne? Denn gleich drückst der liebe Olli auf Record Stop und dann schnacken wir noch mal kurz mit dir. Wir haben da eine tolle Idee. Ne?
Genau. Also, wir sehen uns. Sehen uns, nee. Sehen tun wir uns nicht. Das ist, haut nicht
hin. Sehen also, auf YouTube.
Wenn nicht, genau. Aber wir hören uns eventuell dann bei der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Dann sagen wir drei, glaube ich, einmal tschüss, ne?
Ja. Tschüss, ihr Lieben. Das war's.
Tschüss, bis dann.
Ciao. Tschüss.